Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Norris von Schirach, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute. Ein Mann, der aus Deutschland kommt, der zwischenzeitlich 10 Jahre in Russland gelebt hat, inzwischen in Rumänien zu Hause ist und die Tradition der Familie insofern fortgesetzt hat, dass er jetzt auch unter die Autoren gegangen ist. Sie haben, Norris von Schirach, eine hochdramatische Familiengeschichte. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerade mit Ihrem Bruder anfangen, Ferdinand von Schirach, Schriftsteller, Anwalt, zu dem Sie einen engen Kontakt haben?
Ja, klar. Wir sind Brüder und wir leben zwar sehr weit getrennt voneinander, aber wir tauschen uns natürlich dauernd aus.
Und in Rumänien, das haben Sie mir vor der Sendung gesagt, ist Ihr Bruder ein hoch angesehener Autor, der am Theater auch gespielt wird.
Ja, vor allen Dingen wurde sein Theaterstück gezeigt vor ein paar Monaten und zwar in Sibiu, also Hermannstadt.
Terror ist auch verfilmt worden in Deutschland und ist mit großer Aufmerksamkeit registriert worden. Dann haben Sie noch eine Cousine, Ariadne, Philosophin. Schriftstellerin, Feministin auch?
Feministin, ganz genau. Schreibt tolle Bücher. Das sind eigentlich die Bücher, die ich am meisten lese, wenn es zur Familie kommt.
Okay, und dann gibt es noch einen Großvater, Baldur von Schirach. Dieser Großvater war unter Hitler im Nationalsozialismus Reichsjugendführer. Ich weiß gar nicht, haben Sie ihn noch persönlich erlebt?
Ja, der wurde 1966 entlassen aus Spandau und da war ich allerdings 3 Jahre alt. Aber ich habe Erinnerungen an ihn. Er lebte dann ein paar Jahre bei uns, aber die letzten 3 Jahre dann wieder woanders. Also ich kenne ihn so als Großvater, ja.
War das ein normales Opa-Enkel-Verhältnis oder wurde das von irgendwas diffus anderem auch überlagert?
Also wir haben mit Sicherheit nicht über seine dunkle Vergangenheit gesprochen. Er war ein distanzierter alter Herr. Jetzt als liebenden Großvater habe ich ihn wahrscheinlich nicht wahrgenommen.
Diese 20 Jahre, die er ja in Spandau verbracht hat, verurteilt 1946 in Nürnberg. Was hat das mit dem Großvater gemacht? Wie ist das in der Familie dann auch erzählt worden?
Der Großvater kam als gebrochener Mann aus dem Gefängnis. Ein unglücklicher alter Mann, der kam in eine fremde Welt, 66, wusste nicht, wie ein Kugelschreiber funktioniert und war todunglücklich.
Hat er sich jemals mit dem Nationalsozialismus und der eigenen Rolle auseinandergesetzt?
Ja, selbstverständlich. Er hat ein Buch geschrieben. Es gab damals die große Serie Im Stern. Er war übrigens auch der Einzige, der sich in Nürnberg schuldig bekannt hat. Ja. Da mögen taktische Gründe eine Rolle gespielt haben. Immerhin haben diese Leute um ihr Leben gekämpft. Mhm. Aber ich nehme ihm das schon ab, was das betrifft.
Das heißt, wenn es blöd für Ihren Großvater gelaufen wäre, dann wäre er wie viele andere auch in Nürnberg zum Tode verurteilt worden?
Oh ja, natürlich. Oder anders ausgedrückt, wenn das Gericht Informationen gehabt hätte, die uns heute vorliegen, auch dann. Mhm. Das Gericht hatte nicht genug Beweise vorliegen. Da hatte er auch einfach Glück.
Die Rolle des Großvaters, ist es in der Familie eigentlich thematisiert worden? Ich frage auch deshalb, weil es andere Familiengeschichten gibt, an deren Ende immer klar war, das ist tabuisiert worden.
Bei uns wurde immer sehr offen drüber gesprochen und es ist auch natürlich sehr schmerzhaft gewesen, in den Geschichtsbüchern sein Bild zu sehen auf der Anklagebank und so weiter. Und ja, natürlich eine schmerzhafte, lange Auseinandersetzung.
Norris von Schirach, Jahrgang 1963, ein Mann mit einer doppelt baden-württembergischen Vergangenheit, weil Stuttgart, 1 Jahr Schule?
Ja, ganz genau.
Sehr lange her?
Ja.
Sie haben mir vorhin gesagt, als Sie gekommen sind, Sie sind am Planetarium vorbei, ja, auf dem Weg zwischen Bahnhof und SWR und haben irgendwie auch alte Erinnerungen plötzlich wieder bekommen.
Ganz genau. Ich kam im Zug aus München und bin dann zu Fuß zu Ihnen rüber ins Studio. Und erst kommt da ja links dieses Riesenloch und dann steht man vor dem Planetarium und an das habe ich mich gut erinnert. Da sind wir hin mit unserer Flamme. Aha. Und da wurde geknutscht unter Sternen. Ja, das war besser als jedes Kino.
Sehr schön. Haben Sie ähnlich schöne Erfahrungen auch in Rottweil gemacht, wo Sie Abitur gemacht haben?
Oh, Rottweil, da fällt mir gar nicht so viel dazu ein. Bisschen romanische Kunst, Narrensprung und natürlich Safranski.
Ansonsten, ich habe Sie jedenfalls so gelesen, 7 verschiedene Internate, in denen Sie waren. Das klingt nach einem gehörigen Maß an Aufmüpfigkeit.
Ja, ich glaube, es waren mehr, aber bei 7 habe ich dann aufgehört zu zählen, ja. Doch, ich war kein guter Schüler, ja.
Waren Sie auch ein aufsässiger Schüler?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich war ein Spätentwickler und ständig überfordert, tendenziell.
Haben Sie sich mit allem und jedem angelegt, auch mit Autoritäten?
Mit Autoritäten auch, aber ich glaube, ich war nicht jetzt der schlimmste Aufrührer oder so, nein.
Okay. Wie sind Sie dann Rohstoffexperte und Kupferspezialist geworden?
Naja, nach dem Abitur in Rottweil wollte ich erstmal nicht studieren, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht in München und Gott sei Dank hat mich diese Firma nach London geschickt, zu Lloyd's of London. Das ist also diese Versicherungsbörse, diese uralte, und die haben mich dann nach New York geschickt und dann habe ich beschlossen zu studieren, weil sonst müsste ich für den Rest meines Lebens immer wieder erklären, warum ich nicht studiert habe.
Was haben Sie dann studiert?
Erstmal habe ich mich in Oxford beim Magdalen College beworben. Die haben aber dieses Anliegen empört von sich gewiesen. Und dann habe ich geschaut, wo ich am schnellsten studieren kann, und das war in Konstanz.
Okay, dann haben Sie was studiert in Konstanz?
Das heißt Verwaltungswissenschaften.
Okay, erklärt cool, aber, total cool und total spannend, erklärt aber immer noch nicht, wie man dann Rohstoffexperte wird und Kupferspezialist.
Ja, also während ich dann noch sitze in Konstanz, sitzen auf einmal, und mich langweile vor allen Dingen bei diesem Studium, sitzen auf einmal Menschen auf der Mauer in Berlin, und dann wusste ich, das ist es, ich möchte in den Osten so weit wie möglich, am liebsten nach Sibirien. Jetzt war aber das Problem, es gab in Russland überhaupt nichts zu tun, alles war kaputt. Außer es gab Rohstoffe. Und dann habe ich mich auf die konzentriert.
Was heißt konzentriert?
Ich bin nach Russland gegangen. Ich hatte einen Kontakt. Ein obskurer Kaufmann war dort. Und der hat mir Sibirien gezeigt. Und es war ein Training on the Job sozusagen. Und ich habe schnell gelernt und bin dann 10 Jahre geblieben.
Haben Sie dann die ganzen Geschichten selbstständig gemacht? Oder waren Sie im Auftrag einer Firma unterwegs?
Nein, ich war angestellt in einer russischen Firma.
10 Jahre lang?
Nein, 6, 7 Jahre, und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
Blasse Helden, das ist der Titel des Buchs, das Norris von Schirach geschrieben hat, letztlich natürlich auch über die fast 10 Jahre, die er in Russland verbracht hat. Wenn wir da historisch nochmal etwas genauer drauf gucken, das waren die 90er Jahre, das waren die Jelzin-Jahre und die beginnenden Putin-Jahre. Welche Jahre waren für Sie eindringlicher, prägender?
Natürlich die Jelzin-Jahre. Das war die ganz große Zeitenwende. Da kam es zum Umbruch. Da sind diese Dinge passiert. Es war eigentlich für jeden Kleinen meiner Generation, das ist das ganz große einschneidende Ereignis. Wir dachten schon, es passiert ja nicht mehr viel. Es war klar, es gab einen eisernen Vorhang. Man hatte Angst vor dem Atomkrieg. Und dann kommt Gorbatschow, was schließlich zum Untergang der Sowjetunion führte.
Dann war plötzlich nach Gorbatschow alles anders. War das Chaos? War das Anarchie?
Ja, also es war, der Staat hörte auf zu existieren. Übrigens ja auch formell, die Sowjetunion wurde abgeschafft 1991. Damit auch Gorbatschow. Er hatte kein Reich mehr. Jelzin betritt die Bühne, Jelzin der Präsident Russlands. Und drumherum natürlich jede Menge Sowjetrepubliken, die jetzt alle selbstständig wurden.
Und Jelzin drückt dann diesen Gorbatschow weg und ist dann der große und auch mächtige Mann oder nicht doch sehr schnell eine Marionette dieser neuen Oligarchen?
Jelzin ist eine zutiefst tragische Figur. Es ist eine Shakespeare'sche Figur. Er war vom Anfang an mit dem Rücken, stand er zur Wand. Auch seine ganze Clique, die um ihn rum war. Dass er die Marionette wurde, kam ein paar Jahre später erst.
Und es kam noch was dazu. Er war gesundheitlich wohl sehr angeschlagen. Und das kann man sich bei YouTube heute noch angucken. Er war ein schwerst alkoholkranker Mensch.
Entschuldigen Sie, aber das ist in Russland jetzt nicht unbedingt ein Argument, zunächst einmal, gegen eine Persönlichkeit. Die Alkoholikerquote in den 90ern war unfassbar hoch. Also ich hatte persönlich das Gefühl, jeder zweite Mann ist Alkoholiker. Und die ersten Jelzin-Jahre waren auch noch relativ okay.
Und die letzten waren dann schwierig.
Ja, er wurde ja wiedergewählt 96, dann diese Herzoperation und spätestens da hat er die Kontrolle völlig verloren.
Ja.
Und die ging über an die Oligarchen.
Warum haben die Leute damals so gesoffen? Aus Freude über die neue Freiheit oder aus Angst davor, dass sie in diesem neuen System ihren Platz nicht finden werden?
Der Zusammenbruch des Systems war für die meisten Menschen absolut traumatisch. Es wurde schon immer in Russland viel getrunken. Der Zar lebte übrigens einfach nur von der Wodka-Steuer und hatte diesen sagenhaften Reichtum, weil er Wodka besteuern konnte. Das hat also Tradition, aber natürlich, wie immer in Krisensituationen, greifen mehr Menschen zur Flasche, klar.
Und es gab damals, glaube ich, aber das wissen Sie viel besser als ich, im Russland der 90er Jahre einen dramatischen Gegensatz plötzlich von sehr, sehr reich und sehr, sehr arm.
Ja, die Menschen sind in ein unglaubliches Vakuum gefallen. Eigentlich hat jeder seit der Rubelkrise sein Geld verloren gehabt, seine Pension, alles war wertlos, die Ersparnisse. Ich habe ja in einer Firma gearbeitet und da ist der gesamte soziale Kosmos, hat sich da wiedergespiegelt. Also von der Putzfrau bis zu Aufsteigern, Absteigern, alles Mögliche. KGB-Spitzel und die ganze Folklore dieser Zeit.
Ihr Buch Blasse Helden, im Frühjahr 2018 rausgekommen. Ihre Hauptfigur heißt Anton. Wie viel Prozent von Norris von Schirach steckt in diesem Anton?
Manchmal wäre ich ganz gern ein wenig wie Anton, muss ich sagen.
Ein bisschen sind Sie es ja auch.
Also ich habe das schon alles erlebt, was in dem Buch vorkommt. Ich habe es dann etwas komprimiert. Am besten erinnere ich mich an die Dialoge, über die viel übertragen wird, diese irren Zeit.
Also diese irre Zeit, um das nochmal zu sagen, das Russland der 90er Jahre, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die großen Jahre von Jelzin, dann die nicht mehr so großen Jahre, dann der Wechsel zu Wladimir Putin. Was hat für diesen Anton damals eine besonders wichtige Rolle gespielt?
Ja, dieser Anton ist natürlich ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert. Er sucht das Abenteuer. Es gab in der russischen Literatur immer diese überflüssigen Menschen, also Onegin zum Beispiel, Eugen Onegin von Puschkin oder Basarow ist so einer Väter und Söhne. Und ähnlich kommt er nach Moskau, betritt es wie durch eine Tapetentür, ist auch schon etwas desillusioniert als Rechenknecht westlicher Konzerne und sucht dort eben sein Glück.
Und hat zwei Leidenschaften. Das eine ist die russische Literatur und das andere sind die russischen Frauen.
Ich denke, er ist kein Don Giovanni, vielleicht eher ein Casanova. Don Giovanni liebte nur sich selbst, Casanova die Frauen. Und ja, er liebte die Frauen. Und die Frauen sind allerdings immer stärker als er.
Kann man nur die Frauen lieben, ohne sich selbst auch zu lieben? Geht das?
Klar.
Ja?
Ja, natürlich.
Sie sehen mich ein bisschen erstaunt.
Ja, wir können jetzt auch noch über die russische Seele sprechen, aber das würde zu weit führen.
Wieso?
Wussten Sie, dass die russische Seele der Marketing-Einfall einiger Schriftsteller im 19. Jahrhundert war?
Nee.
Die haben das Interesse für Exotik ihrer westeuropäischen Leser so befriedigt.
Ja. Aha.
Ja.
Wer war dann der erste große russische Schriftsteller, der mit dieser russischen Seele hausieren ging?
Ja, jetzt würde ich auf Puschkin tippen. Eugen Onegin, ja, Tatjana, ja, klar.
Also dieser Anton, der lebt mit der russischen Seele, mit den russischen Frauen und den russischen Büchern und endet wie?
Das Blatt dreht sich. Also er hat eine Wahnsinnszeit in Russland. Er erlebt alle diese Abenteuer, nach denen er sich gesehnt hat. Ein Kapitel spielt auch in der südlichen Ukraine, die Cholera bricht aus, eine Friseuse rettet ihn und so weiter. Später wird auf ihn geschossen, es wird alles immer enger und er schafft es gerade noch auf der letzten Rille abzuhauen, bevor dann Putin kommt.
Sie haben dieses Buch erstmal unter Pseudonym veröffentlicht. Warum?
Ich wollte unvoreingenommene Leser und Kritiker haben.
Und Sie wollten nicht, dass der Name von Schirach oben auf dem Cover steht und jeder anfängt zu rätseln, mit wem hat er welches verwandtschaftliche Verhältnis?
Ganz genau. Da kommt natürlich diese Stimmung auf, oh Gott, jetzt schreibt noch einer von denen. Und dann steht das Buch nicht mehr im Vordergrund. Und das wollte ich verhindern und das hat ja auch geklappt, 6 Monate. Dann konnte ich die Kritiken lesen und dann ist allerdings eine Journalistin draufgekommen, die sich fair verhalten hat. Sie hat mir die Möglichkeit gegeben zu einem Coming-out in Form eines Interviews.
Lassen Sie uns jetzt über den Rohstoffexperten und Kupferspezialisten sprechen. Vielleicht, ohne da in alle Details zu gehen, 2, 3 Sätze zu diesem Edelmetall Kupfer. Wo gibt's das und wofür braucht man's?
Kupfer gibt es vor allen Dingen in Chile, im Kongo, in Kasachstan, in der Mongolei und in Australien.
Und wofür braucht man es?
Für alles. In Ihrem Auto sind mindestens 20 Kilo Kupfer, in Ihrem Haus sehr viel Kupfer, jede Leitung und so weiter.
Wie wird es abgebaut?
Tagebergbau, aber auch immer noch klassischer Bergbau unter Tage.
Das klingt nach nicht sehr schönen Arbeitsbedingungen.
Aber das ist heute automatisiert. Also Sie sehen da wenig Menschen noch in so einer Mine rumlaufen. Die Menschen, die dort arbeiten, die haben Kontrollfunktionen in der Regel. Es gibt jetzt auch die ersten Minen, die schon, da sitzt in den LKWs, in diesen 200-Tonnen-LKWs, keine Menschen mehr, sondern die fahren automatisch.
Okay. Und Ihr Job, was das Kupfer angeht, besteht heutzutage worin? Was machen Sie da?
Ich werde in der Regel beauftragt von zum Beispiel Banken, die ein Projekt finanzieren sollen und dann wollen sie noch eine zweite Meinung und dann fahre ich dahin, wo immer das Kupfervorkommen auf der Welt liegt und sehe mir das an und schreibe einen Bericht.
Wo waren Sie zuletzt?
In Australien.
Gut, das klingt so, als sei Diskretion ganz, ganz wichtig in diesem Job. Ist es so?
Ja, natürlich. Zuverlässigkeit und man soll nicht in Radiosendungen sitzen und drüber sprechen.
Was Australien angeht, da haben Sie selbst Ihre eigene Mine, stimmt das so?
Diese Mine ist winzig und mehr ein Hobby.
Was heißt winzig?
Ich habe das mit 3 Australiern zusammen. Es ist am Ende der Welt. Ich glaube, es ist der heißeste Ort Australiens, ist 5 Kilometer weiter. Und ich habe da einen Stahlcontainer stehen, in dem ich wohne, wenn ich dort bin.
Ja, das klingt nach einer gehörigen Portion Masochismus.
Ja, es war eine Wette, sagen wir so.
Was für eine Wette?
Auf steigende Kupferpreise.
Und? Wie ist es ausgegangen?
Als ich da einstieg, lag er bei etwa 10.000 und heute liegt er bei etwa 6.000.
Bedeutet?
Nicht so toll.
Um nochmal die Länder von vorhin zu nennen, also Chile beispielsweise, Kasachstan, welchen Stellenwert hat Kupfer für diese Länder? Wie wichtig ist das?
Chile lebt vom Kupfer. Ich glaube, 60% des Haushalts sind Kupfer. Chile ist ein Musterland. Es gibt sehr wenig Korruption. Es wird sehr professionell gemacht. Und das ist eines der Länder, wo der Reichtum des Landes wirklich beim kleinen Mann ankommt.
Wie ist es in Kasachstan dann?
In Kasachstan oder im Kongo ist es völlig anders. Mehr Korruption als im Kongo gibt es nirgendwo auf der Welt. Ich weiß nicht, Transparency International in Berlin würde da, glaube ich, zustimmen. In Australien gibt es keine Korruption. Da geht es sehr clean zu und da kann man getrost investieren.
Haben Sie, um nochmal auf den Kongo zu kommen, moralische Skrupel diesbezüglich da zu arbeiten?
Im Kongo habe ich nicht gearbeitet. Andere haben keine Wahl. Die brauchen vielleicht das Geld oder so. Und die gehen dann auch in solche Länder. Ich muss das nicht.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Norris von Schirach, der seit wie vielen Jahren inzwischen in Rumänien lebt?
Festleben tue ich da jetzt seit 2 Jahren erst. Ja.
Ein Land, das in unserer deutschen Wahrnehmung praktisch keine Rolle spielt. Auf welchem Weg ist Rumänien? Wie sind da die wirtschaftlichen, politischen Verhältnisse aktuell?
Also Rumänien ist ein Stück altes Europa. Es liegt an der Peripherie. Es ist natürlich Mitglied in der EU, auch in der NATO. Es ist groß, es ist ein Riesenland, landschaftlich wunderbar, Stichwort Karpatenbogen, also Wanderparadiese. Es ist kaum erschlossen mit Straßen. Also es ist ein Deutschland der 50er, 60er Jahre, was das Land betrifft, das flache Land. Ich lebe selbst in Bukarest. Das ist eine etwas verschlissene Stadt. Also es ist eine sehr große Herzlichkeit der Menschen. Und das urbane Rumänien unterscheidet sich jetzt nicht großartig von anderen Hauptstädten Europas.
Warum sind Sie nach Bukarest gegangen und nicht nach, keine Ahnung, Rom oder Paris?
Paris oder Rom könnte ich mir nicht leisten. Zumindest nicht so, wie ich in Bukarest lebe. Bukarest, ich hatte Freunde dort schon seit vielen Jahren und war ab und an dort und fand es einfach sehr angenehm. Es erinnert manchmal ein bisschen an das Berlin der 90er.
Sie leben mitten in Bukarest?
Ja, mitten im Zentrum, in einem alten Viertel, in der Nähe eines Parks. Es ist ein bisschen bohemhaft. Es gibt verträumte Winkel, es gibt alte, verfallene Villen, bewachsen mit Efeu übers Dach, die niemandem gehören. Auch dort nach dem Zusammenbruch des Kommunismus herrschte Chaos. Mhm. Und ich lebe dort mit meinem Sohn. Ich kam zurück aus Russland mit einem Kind und der macht gerade Abitur und wir leben in einer Männer-WG.
Funktioniert die Männer-WG?
Ja, die funktioniert sehr gut. Also meine Toleranzschwelle ist sehr gestiegen, seit ich mit meinem Sohn zusammenlebe.
Das erweitert ja auch den Horizont dann möglicherweise, oder?
Ja, es groundet einen. Ja, ja. Das ist doch auf jeden Fall.
Sehen Sie Ihren Sohn die Fehler machen, die Sie selbst gemacht haben?
Ja, manche schon, andere gar nicht. Manchmal kommt in ihm schon der Russe durch, muss ich sagen. Und da kann er sehr lässig sein und nimmt die Dinge nicht so ernst, wie ich sie genommen habe in seinem Alter.
Wie unterhalten Sie sich in dieser Männer-WG? Auf Russisch, auf Deutsch oder auf Rumänisch?
Ja, wir fluchen auf Russisch natürlich, aber sonst Deutsch.
Rumänisch? Eine Sprache, die Sie wie gut können?
Sowohl das Rumänisch meines Sohns als auch meines ist so schlecht, dass wir das nicht tun.
Sind Sie dabei, es zu verbessern?
Natürlich, ja. Ich nehme Stunden, ich lerne jeden Tag Vokabeln, aber das ist eine unglaublich schwierige Sprache, wenn man kein Latein in der Schule hatte. Also das Latinum hätte mir sehr geholfen.
Wie würden Sie die aktuelle politische Situation beschreiben?
Man kennt ja vielleicht diese Massendemonstrationen aus dem Fernsehen hier. Es gibt in Rumänien eine riesige Zivilgesellschaft. Also da unterscheidet es sich schon mal von Russland, um nochmal zurückzukommen. Das große Problem in Rumänien ist, dass eine Partei regiert, das sind Wendekommunisten, das sind also teilweise auch noch Ceausescu-Leute, die nennen sich Sozialdemokraten und das Land wird schlecht regiert. Auf der anderen Seite höchstes Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union. Es tut sich was, also es herrscht etwas Aufbruchstimmung.
Das heißt, es gibt auch Konzerne, große internationale Konzerne, die bewusst nach Rumänien gehen und dort investieren?
Ja, was es vor allen Dingen gibt, sind IT-Firmen, also die üblichen Verdächtigen, Microsoft, Oracle und so weiter, die lassen Code schreiben in Rumänien für Europa oder die Welt. Es gibt sehr viele gut ausgebildete junge Programmierer. Da herrscht ja hier ein Wahnsinnsdefizit.
Und wenn Sie die Demonstrationen und die Jungen ansprechen, was wollen die konkret verändern in diesem Rumänien?
Es geht immer um Korruption. Das, was alle verbindet, ist der Kampf gegen die Korruption. Da steht die Zugefrau neben dem Banker, neben dem Studenten. Es erfasst einfach alle, die noch an ein liberales, offenes Rumänien glauben.
Wie ist es bei den Menschen auf dem Land, die ja unter Ceausescu zum Teil unter erbärmlichen Bedingungen gelebt haben oder leben mussten? Geht es denen heute besser?
2/3 der Bevölkerung lebt nach wie vor auf dem Land und ist, um das mal vorsichtig auszudrücken, etwas rückständig. Und das sind die Wähler der PSD.
PSD ist?
Das sind die rumänischen Sozialdemokraten.
Also die alten Ceausescu-Leute.
Die alten Seilschaften, teilweise sogar, sagt man jetzt schon, die Kinder dieser Ceausescu-Generäle. Das ist Brüssel, ein großer Dorn im Auge, die werden dauernd verwarnt.
Wobei die EU ja richtig viel Geld nach Rumänien reinpumpt. Die könnten ja vielleicht auch ein paar Bedingungen stellen, dass es mit der Korruption ebenso nicht weitergeht.
Das tun sie. Die EU pusht dauernd, auch öffentlich wirksam. Man kann der EU alles Mögliche vorwerfen, aber nicht, dass sie den Kampf gegen die Korruption in Rumänien nicht unterstützt. Das ist im Gegenteil, Rumänien ist sehr EU-freundlich, nicht zuletzt deshalb, weil das ist deren letzte Hoffnung eben auch, dass so etwas wie Transparency greift.
Was Ceausescu angeht und die alten Seilschaften, spielt diese Familie, dieser Familienclan der Ceausescus noch irgendeine Rolle in Rumänien?
Nein.
Gar nicht mehr?
Nein.
Haben Sie Hoffnung, wenn Sie an Rumänien der Zukunft denken, oder sind Sie eher skeptisch?
Ja, natürlich. Tolles Land. Die müssen das mit der Korruption in den Griff bekommen. Alles andere stimmt. Es wird immer dieses Ungleichgewicht auf dem Land geben, wo die Menschen teilweise erbärmlich leben, ein winziges Feld bearbeiten, davon leben. Pferdefuhrwerke sind dort der Normalfall auch, sehr wenig Autos und so weiter. Aber es gibt das urbane Rumänien und dem gehört die Zukunft, ganz klar.
Über Ihre Zeit in Russland in den 90er Jahren haben Sie diesen allerersten Roman veröffentlicht, Blasse Helden, ein Stück weit auch, wenn ich dieses Buch richtig gelesen habe, eine Liebeserklärung an dieses Land?
Unbedingt. Nicht an das System, aber an das Land. Klar, tolle Leute, eine echte Kulturnation, die Opernhäuser, die Theater. Man geht durch das Land und fühlt sich einfach wohl und die sind auch so herzlich.
Ja. Das ist jetzt ein paar Jahre her, dass Sie dort gelebt haben. Haben Sie noch Kontakte? Reisen Sie hin oder ist Ihnen das zu gefährlich?
Nein, es ist nicht gefährlich, nach Russland zu reisen. Ich habe natürlich Kontakte von früher. Ein paar der Protagonisten sind aus dem Buch sind verschwunden, aber andere leben in Moskau und ja, mit denen.
Wohin sind die denn verschwunden?
Das ist immer die große Frage in Russland. Mancher ist wahrscheinlich untergetaucht, lebt jetzt irgendwo auf einer Südseeinsel, hoffe ich für ihn. Andere sind vielleicht auch einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Keine Ahnung. Aber es gibt noch genug, mit denen ich im Kontakt stehe.
Wer in Russland verübt denn Gewaltverbrechen?
Heute wird die Gewalt vom Staat ausgeübt, das ist ja klar. Es gibt eine Resowjetisierung auf eigentlich allen Gebieten. Ich kenne eine Übersetzerin schon seit 25 Jahren. Das ist eine Atheistin, die hatte damit nie ein Problem. Die hat damit auch kokettiert in den Jelzin-Jahren, in der Sowjetunion sowieso. Sie sagt, wenn ich das heute durchblicken lasse, bekomme ich keine Aufträge mehr. Diese Verquickung von Staat und Kirche schafft eine unsagbar traurige Atmosphäre.
Also Staat ist wichtig, Kirche ist wichtig und die Oligarchen sind immer noch in der alles dominierenden Rolle, oder hat Putin die längst an seine Leine gelegt?
Es gibt noch Oligarchen, aber die spielen politisch keine Rolle mehr. Deren Platz haben Putins Freunde vom KGB übernommen und seine Kumpel aus der Datschensiedlung, noch aus Petersburg. Putin stammt ja aus Petersburg. Es gab wieder eine Umverteilung, aber diesmal zurück zu den alten Mächten.
Und die werden von höchster Stelle protegiert?
Naja, so funktioniert Russland. Sie haben 12 Millionen Menschen, die die Hand aufhalten. Beamte, jeder bereichert sich und solange er das kann, unterstützt er Putin.
Gibt es in Russland eine Chance für Demokratie, Liberalität, Toleranz?
Riesenfrage.
Und die Antwort?
Im Augenblick sieht es nicht so gut aus, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und natürlich, es gibt eine Opposition, es gibt eine kleine Zivilgesellschaft, aber diese Menschen haben es unglaublich schwierig. Und das sind natürlich die wahren Helden, ja. All diese Nawalnys und so weiter.
Schreiben Sie ein zweites Buch?
Ja, das war von Anfang an so vorgesehen als Dreiteiler. Und es geht weiter mit diesem Anton. Er geht jetzt zurück nach New York.
Okay.
Und wird dann in Kasachstan landen.
Wann kommt's raus?
Steht noch nicht fest.
Sie schreiben noch?
Ja, ich habe erst damit begonnen. Also in frühestens 2 Jahren.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen. War toll hier.
Eins gehört.